Ich bin ja ganz glücklich, dass das Lied zum Schluss wieder ein bisschen langsamer wurde, dass ich nicht so schnell weiterrede, wie wir gerade gesungen haben. Ne? Die große Ferienzeit, die ist jetzt seit dieser Woche wieder vorbei. Aber ich vermute mal, dass die meisten von uns irgendwie im Urlaub waren diesen Sommer, eine Reise geplant haben und sie dann auch gemacht haben. Und so eine Reise, die wird ja charakterisiert durch verschiedene Eigenschaften. So zum Beispiel jede Reise ein Anfang, ein Ort, wo sie anfängt. Also meistens ist das bei uns dann die Haustür. Und dann führt die Reise aber meistens auch zu einem Ziel. Ich habe noch kaum jemanden gesehen, der sich auf eine Reise gemacht hat, ohne ein Ziel zu haben. Es gibt zwar Leute, die sagen von sich, sie hätten kein Ziel, sondern der Weg wäre das Ziel. Aber wenn man dann nachfragt, dann haben sie doch ganz bestimmte Erwartungen an ihre Reise, also ein Ziel. Und dann gibt es noch den Weg, die Reiseroute, und dieser Weg, der verbindet ja dann Anfang mit Ziel. Meistens kann man diese Reiseroute wählen, manchmal ist sie aber auch vorgegeben und manchmal ändert sie sich auch kurzfristig vielleicht. Grundsätzlich ist sie natürlich abhängig von Anfang und Ende der Reise, manchmal aber auch von dem Geld oder von der Zeit, die zur Verfügung steht. Wir sehen also, so eine Reise ist eine komplexe Sache und ich habe ja bis jetzt eigentlich nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Denn wenn wir unser Ziel möglichst sicher erreichen wollen, dann müssen wir ja einiges planen. Ne? Und selbst dann bleibt noch eine gewisse Unsicherheit. Man kann natürlich irgendwie eine Reiseversicherung abschließen, man kann sich schlau machen, einen Reiseführer kaufen und über das Ziel nachlesen, aber trotzdem bleibt ein Risiko, dass man sein eigenes Ziel vielleicht nicht erreicht. Die Frage ist jetzt natürlich, warum spreche ich mit euch über Reisen? Und wie ihr vermutlich schon vermutet habt, tue ich das nicht, weil ich mit euch über eure Reiseerlebnisse in diesem Sommer sprechen möchte, sondern weil man das Leben an und für sich eben auch als Reise sehen kann, aber nicht nur das Leben als Ganzes, sondern auch das geistliche Leben an und für sich kann man als Reise sehen. Denn es hat auch einen Anfang, es hat einen Weg und es hat ein Ziel. Und unser heutiger Predigttext, der ist uns ein guter Reisebegleiter, denn er spricht vom Beginn unserer Reise, er spricht über diesen Weg und über die Begleitung auf diesem Weg und vor allem gibt er schon eine einfache Anleitung dafür, wie wir schon während wir noch auf dem Weg sind, uns dem Ziel bedeutend annähern können. Unser Predigttext, der steht in Epheser 3, das sind die Verse 14 und 21. Die Aufmerksamen unter euch, die haben jetzt vielleicht schon gemerkt, dass der Text ja letzten Sonntag schon gelesen wurde. Das ist natürlich ein Vorteil für mich, weil ihr den schon gehört habt, aber ich werde ihn trotzdem noch einmal lesen. Epheser 3, die Verse 14 bis 21 und wer eine eigene Bibel mit hat, den möchte ich ermutigen, lest in eurer eigenen Bibel mit. Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch den Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, wie die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In unserem Text hat Paulus die Gemeindesituation in Ephesus im Blick. Und er richtet sich dann, wenn er diese Gemeindesituation im Blick hat, bittend an Gott. Aber gleichzeitig richtet er sich auch herausfordernd und ermutigend an die Gemeinde. Und wenn Paulus dies tut, dann wird deutlich, das Glaubensleben der Epheser, das ist wie eine Reise. Eine Reise, die ihren Ausgangspunkt in Gottes liebevollem Handeln hat und deren Ziel ein von Gott erfülltes Leben ist. Man kann also sagen, dass das Glaubensleben eine Reise ist, ausgehend von Gott hin zu einem erfüllten Leben. Und Paulus blickt zu Beginn unseres Textes auf das zurück, was er vorher schon im dritten Kapitel des Epheserbriefes geschrieben hat. Und dort hat er darüber geschrieben, was bisher ein Geheimnis war. Darüber, dass Gott schon immer etwas geplant hatte, dass es aber noch nicht sichtbar war bisher. Nämlich, dass in der Gemeinde alle, das heißt Juden und Nichtjuden, alle anderen, alle, die an Jesus Christus glauben, alle, die auf Jesus Christus vertrauen, freien Zugang zu Gott haben. Diese Tatsache hat er vor Augen und auch die Tatsache, dass er diese Tatsache verkündigen soll. Und so richtet er jetzt sein Gebet an Gott. Und die ersten beiden Verse, wenn ich jetzt in die Predigt einsteige, die möchte ich zurückstellen, die werde ich am Ende behandeln, mit den letzten beiden Versen. Und ich werde jetzt einsteigen bei Vers 16, da wo Paulus sein Fürbittegebet an Gott richtet. Und wenn er das tut, dann wird deutlich als erstes, dass Gott der Reisebegleiter der Gläubigen ist. Ja, Gott ist unser Reisebegleiter. Wenn Paulus Gott um Kraft für die Gläubigen bittet, dann sehen wir zuerst einmal, dass der Weg, den sie zurücklegen, kein einfacher Weg ist, kein Spaziergang. Der Weg der Gläubigen, der ist so herausfordernd, dass Paulus Gott für sie um Kraft bitten muss. Und natürlich geht es hier nicht in erster Linie um körperliche Anstrengung und um körperliche Kraft, für die er bittet, sondern es geht um eine geistliche Stärkung, weil sie eben durch die Bedrängnisse im Glaubensleben Gefahr laufen, den Mut zu verlieren. Ja, Paulus realisiert, dass sogar seine eigene Gefangenschaft, er sitzt gerade im Gefängnis, für die Gemeinde in Ephesus zur Herausforderung wird, eben genau den Mut nicht zu verlieren. Und darum wendet er sich an Gott, denn schließlich ist ja Gott ihr Reisebegleiter. Das hat er ihnen ja verheißen, dass er bei ihnen ist. Und so wendet sich Paulus mit dem Blick auf diese herausfordernde Situation an Gott und bittet ihn so um ein bisschen Kraft. Ne? So ein bisschen Kraft von Gott wird ja wohl reichen, dass die Epheser aus der Situation rauskommen. Die wollen ja nicht gleich unverschämt sein und alles von Gott erwarten, oder? Ist es das, was Paulus tut? Nein. Er bittet Gott, nach dem Reichtum seine Herrlichkeit zu geben. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, wie reich ist denn Gottes Herrlichkeit? Unendlich reich ist seine Herrlichkeit. Und so bittet Paulus Gott in Ephesern, alles an Kraft zu geben, was er hat. Nicht nur ein bisschen. Ne? Paulus bittet Gott darum, dass er ihnen alles an geistlicher Kraft gibt, was er hat. Und wie wir später noch sehen werden, tut er das im vollen Wissen, dass Gott ja viel mehr geben kann, als wir uns überhaupt ausdenken können. Stellt euch mal vor, ich denke, den kennt ihr alle, ne? Stellt ihr vor, Onkel Dagobert, der ja überfließend Reichtum hat, hätte sich vorgenommen, uns alles zu geben, was er hat, wenn wir ihn nur darum bitten. Was würde uns verloren gehen, wenn wir ihn jetzt nicht bitten würden oder wenn wir nur ein bisschen bitten würden? Und so wie Onkel Dagobert überfließend Geld hat, sein Geldspeicher fließt ja gerade über hier, so hat Gott überfließend geistliche Kraft für uns und er hat sich entschieden, uns diese Kraft zu geben, wenn wir ihn nur bitten. Natürlich kann man auch falsche Dinge von Gott bitten, aber in Bezug auf das, was wir für unser eigenes geistliches Leben brauchen, ist Gott bereit, uns alles zu geben. Die Frage ist oft nur, ob wir auch bitten und ob wir auch um alles bitten, um die ganze Fülle. Paulus erkennt hier eine geistliche Notsituation bei den Ephesern und er tut es. Er wendet sich an Gott und er bittet ihn um die ganze Fülle. Die ganze Fülle an Kraft für die Epheser. Und er tut dies im Wissen, dass Gott ja durch den Heiligen Geist in den Gläubigen wirkt. Und dieses Wissen ist entscheidend, denn die Bibel, die sagt uns, dass gerade weil wir als Christen den Heiligen Geist in uns haben, der in uns wirkt, dass wir gerade deswegen eben nicht mehr jede Herausforderung schutzlos ausgeliefert sind. Es ist nicht nur Paulus' Aufgabe, für die geistliche Notsituation anderer zu beten. Ich glaube, wir dürfen gerade in dieser Hinsicht auch uns ein Vorbild nehmen an Paulus, uns an ihm orientieren und auch für die Notsituation von anderen beten. Andererseits sind wir auch herausgefordert, über unsere eigenen geistlichen Notsituationen zu sprechen. Ich meine, natürlich kann man auch einfach pauschal für das geistliche, den geistlichen Zustand von jemandem beten, aber besser ist es doch, wenn man weiß, was für ein Anliegen er tatsächlich hat, womit er gerade kämpft. Und darum, wenn wir mit Personen zusammentreffen, aus der Gemeinde, wenn wir uns treffen in Gruppen, dann können wir auch darüber austauschen, was unsere geistlichen Anliegen sind. Ich möchte uns ermutigen, dass wir das tun und auch füreinander beten. Die Frage ist auch, wie steht es um uns? Wenn uns jemand fragt, kann ich für dich beten? Können wir ihm dann antworten, was für ein geistliches Anliegen wir haben, wo er für uns beten kann? Vielleicht fällt es uns manchmal schwer, das so einfach pauschal vor allen zu tun. Und es würde uns helfen, so ein vertrautes Umfeld zu haben, wo man das machen kann. Und gerade in dieser Hinsicht bietet sich zum Beispiel ein Hauskreis an. Ne? In der Hauskreis hat man so diese kleine Familie, wo man über solche Dinge sprechen kann, wo das auch passiert. Wo man austauschen kann, wo man die geistlichen Anliegen weitergeben kann, wo man füreinander beten kann. Auf unserer Reise dürfen wir uns daran erinnern, Gott ist da. Er ist unser Reisebegleiter. Er kann und er wird sich um unsere geistlichen Anliegen kümmern. In Vers 16 wird also deutlich, dass Gott unser Reisebegleiter ist. Und wenn dann Paulus in Vers 17 weiter betet, dann wird deutlich, dass der Startpunkt eines jeden Glaubenslebens Gottes liebevolles Handeln ist. Dass es aber nicht dabei bleibt und auch nicht dabei bleiben soll. Ja, Gottes liebevolles Handeln ist mehr als nur der Startpunkt der Reise. Wenn Paulus in Vers 17 darum bittet, dass Jesus in den Ephesern wohnt, dann sagt er ja gleichzeitig auch, dass dies durch den Glauben passiert. Wir haben heute am Abend mal schon daran gedacht. Ne? Der Glaube ist das Vertrauen auf Jesus Christus und in seinen stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha. Durch diesen Glauben wird die Beziehung mit Gott überhaupt erst möglich. Dieser Glaube ist die Voraussetzung dafür, dass Jesus Christus überhaupt in einem Menschen wohnen wird. Und so betont Paulus in diesem Zusammenhang auch, dass Jesus nicht nur in den Gläubigen wohnt, sondern dass dies auch Ausdruck von Liebe ist. Er sagt, sie sind gewurzelt in Liebe, gegründet in Liebe. Und die Liebe, von der er hier spricht, ist nicht menschliche Liebe, sondern es ist Gottes Liebe. Durch sein liebevolles Handeln ist es überhaupt erst möglich, dass wir glauben können. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Sagt uns die Bibel in Johannes 3, Vers 16. Unser Glauben, der wurzelt also immer in Gottes liebevollem Handeln. Wenn unser Glaube in unserer eigenen Liebe und unserem eigenen Handeln wurzeln würde und gegründet wäre, dann wäre er nicht tragfähig. Ich bin mit meiner Frau diesen Sommer im Urlaub gewesen auch und haben wir einen Spaziergang gemacht auf einem Feld. Ne? Und wie das diesen Sommer so war, es war ja alles sehr heiß und hat lange nicht geregnet und das war alles verdorrt. Also die Büsche, das Gras, die Bäume, die waren alle mehr gelb als grün. Und als wir dann irgendwo um eine Hecke kamen, da sahen wir ein bisschen Entfernung, einige Bäume und Sträucher, die waren ganz grün. Wir waren erstaunt, wie das sein kann. Und als wir uns dann genähert haben, dann haben wir gesehen, ach, diese Bäume und Sträucher, die waren an einem kleinen Bach. Ja, und die haben ihre Wurzeln in diesen Bach hineingestreckt. Und darum haben sie geblüht. Und es war unglaublich zu sehen, was das im Vergleich zu den anderen Bäumen, die drumherum standen, ausgemacht hat. Der einzige kleine Unterschied war, dass diese Bäume Zugang hatten zu einer Quelle, die nicht versiegt. Und unter diesen Voraussetzungen konnten sie auch in diesem heißen Sommer, auch unter diesen schwierigen Voraussetzungen, blühen. Und so wünsche ich uns allen, dass sie unsere Wurzeln an den rechten Ort ausstrecken. Denn das ist, wie wir noch sehen werden, mehr als nur der Startpunkt zu unserer Reise, nicht nur für den Startpunkt unseres Glaubens von entscheidender Bedeutung. Wenn du es bisher noch nicht getan hast, dann möchte ich dich ermutigen, setze dein Vertrauen auf Jesus. Vertraue darauf, dass er auch für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Was wir heute gefeiert haben, das gilt jedem. Nur darauf vertrauen ist Sache von dir. Und wenn du das möchtest, dann kannst du das Gott in einem persönlichen Gebet sagen. Wenn du aber dazu noch Fragen hast oder das lieber mit jemandem zusammen tun möchtest, dann darfst du gerne auf mich zukommen nach dem Gottesdienst. Und wenn du schon auf Jesus vertraust, dann hast du diesen Zugang zu Gott bereits. Dann wirkt der Heilige Geist in dir, dann wohnt Jesus in dir. Aber auch dann bist du ständig herausgefordert, dich an das zu erinnern, dass das, was du geistlich hast, alles auf Gottes liebevolles Handeln zurückzuführen ist. Beim Lesen im Neuen Testament in der Bibel werden wir immer wieder daran erinnert. Und darum können, ja sollen wir die Bibel lesen, um nicht zu vergessen. Mir persönlich hilft es auch, wenn ich Gott täglich dafür bete. Danke, dass er im Gebet, danke, dass er mit mir diesen Anfang gemacht hat. Dass er durch sein liebevolles Handeln mich gerettet hat. Es war nicht mein Handeln, es war sein Handeln. Dafür kann man täglich danken und das hilft uns, nicht zu vergessen. Wenn Paulus hier aber bittet, dass Christus in den Herzen der Epheser wohnt, dann meint er damit nicht nur und auch nicht in erster Linie, dass die Epheser zum Glauben kommen. Denn Wohnen ist ja mehr als Einziehen. Beim Einzug stellt man mal zwar alles in die Wohnung rein, beim Wohnen geht es dann aber darum, dass man sich langfristig in der Wohnung auch so einrichtet, dass man sich wohlfühlt. Während das Einziehen irgendwann mal abgeschlossen ist, hört das Wohnen nie auf. Und so betet Paulus hier auch nicht dafür, dass Jesus bei den Ephesern einzieht, sondern vielmehr, dass er sich bei ihnen wohnlich einrichten darf. Und zwar im Herzen von jedem Einzelnen von ihnen. Die Frage, die sich hier stellt, ist also nicht, ob wir Jesus in unser Herz, in unsere Wohnung leihen lassen, sondern ob wir ihn jeden Bereich unserer Wohnung, unseres Herzens umgestalten lassen. Nimm dir heute vielleicht mal Zeit und überlege dir, ob du Jesus wirklich vollen Zutritt bei dir gewährst oder ob er nur so ein Gastrecht hat. Ne? Im Wohnzimmer darf er sein. Um beim Bild unserer Wohnung zu bleiben, kannst du dich fragen, ob er alle Zimmer deiner inneren Wohnung betreten darf oder ob es da Bereiche gibt, wo er gar nicht hin darf. Es geht aber noch weiter. Frage dich nicht nur, ob Jesus jeden Bereich deiner inneren Wohnung betreten darf, sondern frage dich, ob er jeden Bereich deiner inneren Wohnung umgestalten darf. Und wenn du merkst, dass es dir in einem bestimmten Bereich schwerfällt, dann bete zu Gott, dass er dir dabei hilft, ihm auch diesen Bereich zu öffnen. Und bitte andere dafür zu beten. Das ist so ein geistliches Anliegen, was man an andere weitergeben darf. Wenn Gott also als Reisebegleiter mit uns unterwegs ist, so will er uns umgestalten. Er will Raum in uns gewinnen und die Grundlage auch von diesem Raum gewinnen in uns ist Gottes Liebe. Gottes liebevolles Handeln. Und darum ist sein liebevolles Handeln mehr als nur der Startpunkt in unserem geistlichen Leben, in unserer geistlichen Reise. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, was ist denn das Ziel von Gottes liebevollem Handeln? Das Ziel von Gottes liebevollem Handeln an den Ephesern und auch an uns ist die Erkenntnis seiner Liebe. In den Versen 18 bis 19a, da sehen wir, dass Gottes Handeln die Erkenntnis seiner Liebe ermöglicht. Und hier wird deutlich, dass die Reise, auf der Gott uns begleitet, so eine Art Gruppenreise ist, ne? Sowohl das Ziel als auch die Möglichkeit, das Ziel zu erreichen, das gilt allen Christen gemeinsam. Gemeinsam mit allen Christen sind die Epheser und auch wir befähigt, Gottes Liebe zu erkennen, Christi Liebe zu erkennen. Und gleichzeitig sind wir herausgefordert, diese Liebe zu erfassen. Es gibt also in der weltweiten Gemeinde keine geistliche Zweiklassengesellschaft. Die einen, die die Grundlage zur Erkenntnis haben und die anderen, die sie nicht haben. Nein, alle Christen sind auf der Grundlage von Gottes liebevollem Handeln fähig, Christi Liebe zu erfassen und gleichzeitig aber auch herausgefordert, sie zu erkennen. Und entscheidend ist nun, dass der volle Umfang von Christi Liebe die menschliche Erkenntnis übersteigt. Wir sind also jetzt befähigt und herausgefordert, etwas zu erkennen, was unsere Erkenntnis übersteigt. Jetzt müssen wir uns fragen, wie soll denn das gehen? Das ist ja irgendwie paradox, ne? Etwas zu erkennen, was die Erkenntnis übersteigt. Dann müssen wir uns fragen, ja, wie können wir denn das? Nun, wir sind fähig, das zu erkennen, was die Erkenntnis übersteigt, weil wir mehr haben als Erkenntnis. Wir sind gegründet in Gottes liebevollem Handeln und dürfen ein Leben leben, das von seiner beständigen Nähe und von seiner Begleitung geprägt ist. Und dieses grundlegende und fortwährende Handeln Gottes befähigt uns eben, das zu erkennen, was eigentlich unsere Erkenntnis übersteigt. Der Bibeltext, der sagt uns hier nicht, dass wir Christi Liebe in Vollkommenheit schon verstehen und fassen werden können, aber er sagt uns, die Grundlage ist gelegt, sodass ihr sie erfassen könnt. Und dann fordert uns der Bibeltext heraus, macht eine Entdeckungsreise mit Gott. Es ist quasi so, als würde unsere Reise mit Gott in eine Goldmine hineinführen. Ich habe hier ein Bild. Ne? Da sieht man offensichtlich, da ist Gold vorhanden. Das sieht man mit bloßem Auge. Es ist Licht vorhanden, es ist Werkzeug vorhanden, es sind sogar Wagen vorhanden, um das Gold rauszubringen. Nur abbauen müssen wir das Gold noch selber. Wie können wir das tun? Wir können Christi Liebe erkennen, indem wir die Bibel lesen. Weil die Bibel uns eigentlich alles über Christi Liebe offenbart, was es zu wissen gibt. Ich weiß, das wurde schon mehrfach betont. Ne? Robert hat es am letzten Sonntag betont, ich habe es in dieser Predigt schon einmal gesagt und auch auf die Gefahr hin, dass es langweilig wird. Es kann nicht oft genug betont werden. Bibellesen ist wichtig. Es gibt vieles im Tagesablauf, worauf man getrost verzichten kann, aber auf das Bibellesen sollte man nicht verzichten. Die Frage, die sich uns stellen muss, ist, wie sollen wir Christi Liebe erkennen, wenn wir nicht da nachschauen, wo Gott uns entschieden hat, seine Liebe zu offenbaren. Ihr merkt schon, das geht irgendwie nicht. Und darum ist es wichtig, irgendwie eine Zeit am Tag zu finden, in der man Bibel liest. Das kann am Morgen sein, es kann am Mittag sein, es kann am Abend sein, es kann auf dem Weg zur Arbeit sein, wenn man das mit dem Bus oder im Zug macht. Es kann in der Arbeitspause sein. Meistens ergeben sich einige Möglichkeiten. Wichtig ist, dass wir sie nutzen. Ich möchte euch ermutigen, dass wir sie nutzen. Ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist. Ich weiß, manchmal denkt man, dass es einem einfach vielleicht nicht möglich ist, jetzt die Bibel zu lesen oder in einer bestimmten Situation nicht möglich ist, die Bibel zu lesen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott fähig ist, gerade auch in solchen Situationen Wunder zu tun und es eben doch zu ermöglichen, dass man Bibel lesen kann. Und ich sage euch das nicht einfach so, sondern weil ich selber so ein Erlebnis hatte in meinem Leben. Zwar ist es schon lange her, da waren wir noch in der Schweiz, ich habe noch gearbeitet, meine Tage waren immer sehr voll. Am Morgen früh zur Arbeit und dann viele Termine und ich habe für mich dann herausgefunden oder gemerkt in mir drin, es wäre am besten, wenn du am Morgen Bibel liest, weil du nachher in der ganzen Hektik nie mehr richtig zur Ruhe kommst. Das Problem war jetzt aber, dass Nathanael damals noch klein war, so 1,5, 2 Jahre alt und er hatte uns seinen Schlafrhythmus völlig an uns angepasst. Ne? Er hatte eigentlich keinen Rhythmus, egal wenn man den Wecker gestellt hat, 5 Minuten später war er auch da. Das heißt, ich hätte eigentlich am Morgen Bibel lesen gewollt, aber meine Erfahrung hat mir gesagt, bringt nichts, weil wenn du aufstehst und dich hinsetzt, es wird 5 Minuten gehen und Nathanael steht da und dann ist nichts mehr mit Ruhe. Ne? Dann habe ich das ein bisschen beiseite gelassen und irgendwann kam mir der Gedanke, hey, es kann ja nicht sein, dass Gott ja das aufs Herz legt, am Morgen Bibel zu lesen und dann tust du es nicht aus Angst, du könntest unterbrochen werden. Da habe ich mich hingesetzt, habe gebetet damals, Gott, ich bitte dich, schenk mir jeden Morgen 20 Minuten, dass ich einfach Bibel lesen kann. 20 Minuten der Ruhe. Dann habe ich mich am nächsten Morgen, habe ich den Wecker gestellt, habe mich hingesetzt und ich wurde nicht unterbrochen. Ich wurde die ganze Zeit nicht unterbrochen. Ich habe das dann eine lange Zeit so gemacht, solange ich eigentlich gearbeitet habe und diese 20 Minuten hatte ich immer. Ich wurde nie unterbrochen. Und ich sage euch das jetzt nicht, weil ich euch sagen möchte, ihr sollt am Morgen Bibel lesen. Aber mir wurde damals bewusst, dass wir manchmal denken, es ginge etwas nicht und dabei nicht in Betracht ziehen, dass Gott auch Dinge, die wir denken, sie gingen nicht, dass er sie möglich macht. Und für mich wurde die Bibel gerade in dieser Zeit wirklich zur Goldmine. Wir können also Christi Liebe begreifen, indem wir die Bibel lesen. Wir können aber Christi auch in unserem Leben erkennen, indem wir bewusst mit ihm leben. Der ständigen Begleitung Gottes leben, indem wir uns erinnern, was er in unserem Leben schon alles gewirkt hat. Sind wir uns bewusst, dass er immer da ist? Bringen wir ihm auch unsere geistlichen Mängel und unsere Herausforderungen? Gehen wir mit denen zu ihm? Mir hilft es diesbezüglich gerade auch, mich daran zu erinnern, indem ich solche Dinge wie ich es eben getan habe, weitererzähle, ne? Indem ich mich zurückerinnere, wann hat Gott liebevoll in mein Leben eingegriffen? Und dann bekenne ich das anderen, erzähle ich das anderen weiter. Das hilft mir, mich daran zu erinnern, was Gott in meinem Leben schon gewirkt hat. Und auch weiter auf ihn zu vertrauen. Lasst uns also die Liebe Jesu mehr und mehr erkennen. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, warum es so wichtig ist, die Liebe Christi zu erkennen. Und die Antwort, die unser Text uns gibt, ist, weil die Erkenntnis von Christi Liebe zu einem erfüllten Leben mit Gott führt. Ziel ist also ein Leben, das erfüllt ist von der ganzen Fülle Gottes. Und ich glaube, in der abgeschlossenen Form werden wir das erst erleben, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Aber trotzdem möchte uns Paulus hier nicht einfach auf irgendetwas vertrösten, was in ferner Zukunft kommt, sondern er bringt hier zum Ausdruck, dass wir schon hier, schon auf dieser Welt uns diesem Zustand bedeutend annähern können. Und Hand aufs Herz, welcher Christ möchte das nicht? Ein erfülltes Leben mit Gott führen. Ein Leben, das mehr und mehr, in dem mehr und mehr Gott in mir Gestalt gewinnt. Und unser Text, der gibt uns jetzt eine einfache Anleitung dazu. Der sagt nicht, ach, ihr müsst ganz komplizierte Dinge tun oder ihr müsst ganz komplizierte theologische Wahrheiten verstehen. Er sagt auch nicht, ihr müsst zuerst eine Jüngerschaftsschule machen oder eine mindestens mehrjährige Bibelausbildung. Aber versteht mich nicht falsch, eine Jüngerschaftsschule ist eine gute Sache und auch eine Bibelschulausbildung ist eine gute Sache. Aber es ist nicht die Voraussetzung für ein geistlich erfülltes Leben. Ein von Gott erfülltes Leben. Nein, sondern die Anleitung zu einem von Gott erfüllten Leben ist ganz einfach. Erkenne Christi Liebe. Erkenne Christi Liebe, die in deinem Leben dadurch zum Ausdruck kommt, dass Gott mit dir durch den Glauben eine Reise angefangen hat. Eine Liebe, die in deinem Leben aber auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass er dich in deinem Glaubensalltag begleitet, dich immer wieder trägt, mit dir unterwegs ist, dir Kraft gibt. Paulus selber, der lebt ein solches Leben vor und an ihm können wir sehen, dass gerade so ein von Gott erfülltes Leben nicht immer einfach ist. Es ist oft von großen Herausforderungen geprägt. Gerade weil er zum Beispiel ein Gott, von Gott erfülltes Leben führt, sitzt er, als er diese Zeilen schreibt, über die wir gerade nachdenken, sitzt er im Gefängnis. Aber wenn wir darauf achten, wie Paulus Gott in seinem Gebet begegnet, dann wird klar, dass ein von Gott erfülltes Leben zu Gottes Verherrlichung führt. Und das sieht man bei Paulus, wenn er sein Gebet in Vers 14 und 15 beginnt, genauso wie wenn er es in Vers 20 und 21 abschließt. Paulus hat so viel von Gott und seinem liebevollen Handeln erkannt und darum begegnet er Gott in einer demütigen Haltung. Er ist sich bewusst, dass die Gemeinde ihre Existenz einzig und allein Gottes Handeln verdankt. Er weiß das nicht nur intellektuell, sondern auch aus seiner Reiseerfahrung mit Gott. Er weiß, dass Gott unendlich viel mehr tun kann, als wir uns überhaupt ausdenken oder bitten können. Und in diesem Wissen wendet er sich an Gott und wünscht sich, dass andere diese Fülle auch erleben dürfen. Und in diesem Wissen wird ihm aber auch bewusst, dass allein Gott die Herrlichkeit gebührt. Und darum verherrlicht er Gott. Darum betont er, dass gerade in der Gemeinde, gerade unter denen, die gemeinsam mit Gott unterwegs sind, gerade unter denen, die Gottes Liebe mehr und mehr begreifen, gerade unter denen in erster Linie Gott verherrlicht werden soll. Wie können wir jetzt Gott verherrlichen? Natürlich können wir Gott verherrlichen, indem wir über ihn reden, indem wir ihn preisen, mit Worten, seine Taten bekennen, über ihn sprechen. Wenn wir unter uns sind, aber meistens gibt es auch Gelegenheiten, wenn wir unter Nichtchristen sind, im Alltag. Zum Beispiel können wir erzählen, dass wir in einer bestimmten Situation nicht einfach Glück hatten, sondern von Gott beschenkt wurden oder von Gott bewahrt wurden. Wenn wir mit Freunden über Probleme und Herausforderungen im Leben sprechen, können wir ihnen sagen, dass wir mit unseren Problemen zu Gott gehen, weil wir davon ausgehen, dass er alles in seinen Händen hält. Und heute ist es ja oft so, Spannend, ne? Wir gucken manchmal in die heutigen Medien und denken, es ist alles negativ. Ne? Also zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, diese Shows, Big Brother und solche Sachen. Ne? Warum sind die so aktuell heute? Weil die Leute interessiert, etwas über das Leben von anderen zu erfahren. Das ist nicht nur schlecht, sondern es ist gut, weil es für uns eine Chance ist. Heute ist es möglich, den Menschen aus seinem Leben zu erzählen. Die Menschen wollen Erlebnisse aus dem Leben von anderen erfahren. Die wollen Einblick in das Leben von anderen. Das ist irgendwie spannend. Und darum können wir das auch nutzen, indem wir das erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Aber wir können und Gott, sollen Gott auch verherrlichen, indem wir unser Tun und Handeln von dem prägen lassen, was wir von Gottes liebevollem Handeln in unserem Leben erkennen. Wenn wir auf unserer Reise mit Gott sind und sein Handeln mehr und mehr erkennen, dann sind wir herausgefordert, uns immer wieder zu fragen, wozu fordert mich das heraus, was ich gerade erkannt habe? Mir ist bewusst, dass das keine einfache Aufgabe ist. Es gibt ja auch keine pauschale Lösung, sondern es braucht Training. Ne? Training, dass wenn man die Bibel liest, dass wenn man Gottes Handeln an seinem eigenen Leben erfährt, dass man sich dann immer wieder fragt, was heißt das jetzt konkret für mein Leben? Wie setze ich das in meinen Alltag um? Da möchte ich euch ermutigen, das immer wieder zu trainieren. Und manchmal ist es gut, gerade auch da eine Trainingsgruppe zu haben. Ne? Ich komme jetzt wieder auf den Hauskreis zurück, weil der Hauskreis halt eben eine perfekte Trainingsgruppe ist. Weil gerade wenn man sich in Bezug darauf mit anderen austauscht, wie man Dinge, die man erkannt hat, im Leben umsetzen kann, ist es ein enormer Gewinn. Weil manchmal kommt man auf gewisse Ideen nicht, wenn andere einem nicht helfen. Das Glaubensleben ist eine Reise, ausgehend von Gott, hin zu einem erfüllten Leben. Ich wünsche denen, die noch nicht auf dieser Reise sind, dass sie diese Reise beginnen dürfen. Und denen, die bereits mit Gott auf der Reise sind, wünsche ich mit Paulus zusammen, dass sie Gottes liebevolles Handeln mehr und mehr erkennen dürfen und dass sie dadurch zu einem mehr und mehr erfüllten Leben an seiner Seite durchdringen dürfen. Ein Leben zu seiner Verherrlichung. Amen.